Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Verspricht uns die Bibel Schutz vor Verfolgung, vor Bedrängung, vor Trübsal? Sagt die Bibel irgendetwas über Schutz vor der großen, prophezeiten Trübsal, die ja bald kommen wird auf diese Erde? Und wie sieht es überhaupt allgemein mit Verfolgung aus? Nun, wir hatten in den letzten Predigten etwas über die 144.000 gehört und auch die große Schar. Und wir haben gelernt, dass sie vor dem sogenannten Tag des Herrn beschützt werden, vor den sieben letzten Plagen, die Gott auf diese Erde schütten wird, vor der Wiederkunft Christi. Aber nicht unbedingt, dass sie beschützt werden an einem Ort der Sicherheit während den beginnenden Tagen der großen Trübsal. Aber gleichwohl verspricht Gott einigen seiner Jünger einen Ort hier auf Erden, wo sie beschützt werden können vor der schrecklichen Zeit der großen Trübsal. Wir müssen verstehen, dass die große Trübsal etwas ist, was den Zorn Satans repräsentiert. Der Tag des Herrn allerdings, der so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnen wird, repräsentiert den Zorn Gottes über unbußfertige Sünder. Es ist schon richtig, dass wir uns dazu anstrengen sollten, vor der großen Trübsal beschützt zu werden. Aber wie ich Ihnen heute zeigen werde, darf das nicht das letztendliche Ziel unseres christlichen Lebens sein. Einige machen da eine gewisse falsche Priorität in ihrem Leben und sagen, ich muss unbedingt alles das tun, um vor der großen Trübsal beschützt zu werden. Denn, wie wir sehen werden, ist das nicht das Wichtigste in unserem Leben. Genau genommen müssen wir begreifen, dass es Verfolgung geben wird für wahre Christen vor der großen Trübsal. Also egal, ob man jetzt vor den Plagen der großen Trübsal beschützt wird oder nicht, Verfolgung wird es so oder so auch bereits zuvor geben. Schauen Sie, die große Trübsal wird ja als das fünfte Siegel beschrieben. Das fünfte Siegel im Buch der Offenbarung. Aber die ersten vier Siegel, die sogenannten Reiter der Apokalypse, sind ja vorher bereits schon geöffnet worden. Und eins dieser Siegel ist Verführung, ein anderes ist Krieg. Und vielfach werden sogenannte heilige Kriege geführt, aufgrund falscher religiöser Ideen, was auch zur Verfolgung wahrer Christen dann führen wird. Aber es ist ganz eindeutig der Fall, dass Christus uns sagt, dass die Bibel uns sagt, dass wenn man ein wahrer Christ sein will und als ein wahrer Christ leben will und lebt, man mit Verfolgung anderer Leute rechnen muss. Schauen wir uns einmal zunächst die ganz allgemeine Feststellung an in 2. Timotheus Kapitel 3. 2. Timotheus Kapitel 3 und in Vers 12. In 2. Timotheus 3 und Vers 12, da lesen wir, und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Verfolgung von denen, die nicht verstehen, was es bedeutet, ein wahrer Christ zu sein, den wahren Lebensweg Christi zu gehen. Natürlich auch Verfolgung durch Satan und seine Dämonen, denen es natürlich absolut nicht gefällt, dass wir als wahre Christen leben wollen. In Johannes Kapitel 15 und in Vers 20 sagt uns Christus Folgendes. Johannes 15 und in Vers 20. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Und haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Also zunächst einmal geht das hier an die Predigerschaft. Wir lehren das Wort Gottes und wie man das Wort Gottes hält, werden sie auch das tun, was die Prediger sagen, indem sie das lehren und wenn sie das lehren, was dem Wort Gottes gemäß ist. Aber sie werden dann auch verfolgt werden dafür, wie auch Jesus Christus dafür verfolgt wurde, dass er Gottes Wort gelehrt hat. Wir lesen etwas weiteres in Matthäus Kapitel 10. Matthäus Kapitel 10 und lesen wir Vers 16. Also das sind alles Stellen, die sich auf Zeiten beziehen, die lange vor der großen Trübsal stattfinden. Matthäus Kapitel 10 Und Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten, werden euch geißeln in ihren Synagogen, und man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Und wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Und das gilt auch für, sagen wir einmal, Gelegenheiten, wenn Verwandte von ihnen, wenn Freunde von ihnen, wenn Arbeitskollegen von ihnen, Mitschüler, was immer, sie konfrontieren wollen. Wenn sie Gott nahe sind, dann wird Gott ihnen die Antwort in den Mund geben, wie sie antworten sollen. Es wird aber, oder vielmehr erst Vers 20 hier, denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Es wird aber, Vers 13 oder Vers 21, ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann. Um meines Namens willen, wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig werden. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so fliehen dann andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Meister genug, dass er ist wie sein Meister, oder es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Herrn, den Hausherrn Belzebul genannt, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Auf die Belzebul-Aussage kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber hier wird ganz allgemein von Verfolgung, von Ablehnung wahrer Christen durch andere Menschen gesprochen. Deswegen sollten wir uns in keinster Weise verwundern, wenn wir Schwierigkeiten haben mit, sagen wir einmal, unseren Verwandten, mit unseren Freunden, Arbeitskollegen und so weiter und so fort, wenn sie auf einmal sehen, dass wir nicht mehr so leben, wie sie sich das vorstellen. Wenn wir zum Beispiel gewisse Tage nicht mehr halten, die sie nach wie vor halten wollen, oder wenn wir gewisse Tage halten, die sie nicht halten wollen. Und dann gibt es Konfrontationen, möglicherweise Diskussionen, obwohl ich davon abraten will, dass man sich sehr schwer da und sehr stark auf Diskussionen einlassen sollte. Aber wenn man gefragt wird, muss man natürlich antworten. Schauen wir uns einmal Lukas Kapitel 11 an. Lukas Kapitel 11 und angefangen Vers 47. Lukas 11 und Vers 47. Wehe euch, denn ihr baut den Propheten Grabmäler, eure Väter aber haben sie getötet. So bezeugt ihr und billigt die Taten eurer Väter, denn sie haben sie getötet und ihr baut ihnen Grabmäler. Darum spricht die Weisheit Gottes, ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden, und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit gefordert werde von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten, das vergossen ist seit Erschaffung der Welt. Von Abels Blut an bis hin zum Blut des Sacharja, der umkam zwischen dem Altar und Tempel, ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Vers 52, wehe euch, Schriftgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und habt auch denen gewährt, die hinein wollten. Schauen Sie, eine große Anklage für diejenigen, die vielleicht sogar die Wahrheit erkannt haben, aber sie nicht leben wollen, nicht lehren wollen, sie unterdrücken und dadurch auch verhindern, dass andere dann der Wahrheit folgen. Verführung ist prophezeit, natürlich, aber eben auch eine Verfolgung von solchen, die sich nicht Jesus Christus und Gott dem Vater unterstellen wollen. Das war ja auch damals, zur Zeit von Jesus Christus und der frühen Apostel, gar nicht anders. Schauen wir uns einmal Markus Kapitel 3 an. Markus Kapitel 3 und Vers 21. Christus lehrte in einem Haus, möglicherweise in seinem Haus. Und es heißt hier in Vers 20, und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, Vers 21, da machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Er ist verrückt geworden. Die wörtliche Übersetzung hier. Er ist verrückt geworden. Er ist von Sinnen. Die Seinen, das sind seine Brüder, Das ist möglicherweise sogar auch Maria. Die haben nicht verstehen können zu dem Zeitpunkt, was hier geschah. Und haben gedacht, ja, das ist ja total verrückt geworden. Johannes Kapitel 10. Hat man das eben schon mal vorgeworfen, dass sie verrückt geworden sind? Nun, dann sind sie hier in ganz guter Gesellschaft. Johannes Kapitel 10 und Vers 20. Viele unter ihnen sprachen, er hat einen bösen Geist und ist von Sinnen. Was hört ihr ihm zu? Das waren jetzt die Juden damals, die ihm zuhörten, oder vielmehr, wo einige sagten, ihr sollt ihm nicht zuhören, denn er ist von Sinnen und er hat sogar einen bösen Geist. Auch darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, denn das hat etwas zu tun mit diesem Beelzebul. In Apostelgeschichte 26 wurde die gleiche Anklage gegenüber Paulus erhoben. Apostelgeschichte 26 und Vers 24. Als er aber dies zu seiner Verteidigung sagte, da sprach Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist von Sinnen. Das große Wissen macht dich wahnsinnig. Er war ja als ein Gelehrter bekannt damals und die sagten jetzt, ja, der ist jetzt total verrückt geworden. Zunächst hat er die Christen verfolgt und jetzt verteidigt er sie und lehrt deren Lehre. Der ist total wahnsinnig geworden. In 2. Korinther 5 geht Paulus auch auf diese Anklage ein. Er sagt natürlich dann hier, nein, ich bin keineswegs wahnsinnig. Aber in 2. Korinther Kapitel 5 und in Vers 13. 2. Korinther 5 und Vers 13. Denn wenn wir außer uns waren, wörtlich, wenn wir verrückt wurden, so war es für Gott. Sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch. Nun, nicht, dass er wirklich jetzt gesagt hätte, dass er verrückt geworden ist, aber das war die Anklage. Er sagt, wenn ihr meint, dass ich verrückt geworden bin, nun, ich lebe und ich sterbe für Gott. Ich lehre das, was Gott mir sagt und was ich in seinem Wort erkennen kann. Und ganz allgemein finden wir eine Prophezeiung in Hosea Kapitel 9. Hosea Kapitel 9. Auch das ist eine Anklage, die damals erhoben worden ist gegen die Diener Gottes, die heute erhoben wird, die vielleicht in der Zukunft noch mehr erhoben werden wird. Hosea 9 und Vers 7, das heißt zunächst einmal, die Zeit der Heimsuchung ist gekommen, die Zeit der Vergeltung, dessen wird Israel inne werden. Aber das ist jetzt die Aussage. Ein Narr ist der Prophet und wahnsinnig der Mann des Geistes. So sieht das aus, so haben die Menschen damals wahre Propheten, wahre Diener Gottes angesehen. Sie sehen sie heute so an vielfach und sie werden das auch in der Zukunft tun. Die sind ja wahnsinnig, die sind ja verrückt. Wie kann man heute so etwas lehren? Solche engstirnigen, konservativen Dinge. Man muss doch mit der Zeit gehen, man muss doch irgendwie liberal sein und so weiter und so fort, was man alles so hört. Wir hatten eben schon gesehen, dass die Anklage erhoben worden ist gegen Christus, dass er besessen gewesen sei, dass er einen Dämon gehabt hätte. Und wir finden dies immer und immer wieder in der Bibel bestätigt, dass diese Anklagen erhoben worden sind. Natürlich falsche, total falsche Anklagen, sicherlich, wir verstehen dies. Aber wir sollten uns da nicht wundern, wenn ähnliche Anklagen auch seinen Dienern gegenüber erhoben wurden und erhoben werden. Matthäus Kapitel 9 und Vers 34. Als aber die Pharisäer sprachen, er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten. Nun, dieser Oberste, das ist kein anderer als dieser Beelzebul. Matthäus 12 und Vers 24. Matthäus 12 und Vers 24. Aber als die Pharisäer das hörten, da sprachen sie, er treibt die bösen Geister nicht anders aus als durch Beelzebul, ihren Obersten. Mit anderen Worten, eine andere Bezeichnung für Satan, den Teufel. Die erhoben die Anklage gegen Christus, dass er mit teuflischer, satanischer Gewalt und Kraft und Macht gewisse Dinge tat. Sie sagten dies aus Neid, die wussten das besser. Und deswegen hat Christus sie auch gewarnt, hat gesagt, also wenn ihr so weiter fortfahrt, auf diese Weise zu sprechen, dann seid ihr in Gefahr, die unvergebbare Sünde zu begehen. Aber hier in Markus Kapitel 3 und in Vers 22, da wird noch etwas mehr gesagt. Markus 3, Vers 22. Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul. Mit anderen Worten, der war total besessen von Satan, sagen die hier. Und er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten. Also diese Anklagen waren schon gravierend, absolut gravierend. Johannes Kapitel 7 und Vers 20. Johannes 7 und Vers 20. Und das ist die Reaktion auch von Menschen, die nicht verstehen, was die Wahrheit ist. Und die wollen bei dem bleiben, was sie so immer geglaubt und gehört und gelernt haben. Und wenn jetzt jemand daherkommt und ihnen etwas anderes sagt, auch wenn das klar und deutlich aus der Bibel zu beweisen ist, dann wollen sie das nicht hören. Und da kommen sie mit Ausflüchten daher, mit sehr manchmal auch gravierenden und bösen Anklagen. Johannes Kapitel 7. Und lesen wir Vers 20. Das Volk antwortete, du bist besessen. Das sagen sie zu Christus. Wer sucht dich zu töten? Und Christus wusste, dass man ihn töten würde. Und er hat das denen gesagt, und die wollten das nicht glauben. Sie sagten, ach, du bist ja besessen, wenn du so etwas denkst, wenn du so etwas meinst. In Johannes 8, Vers 48. Johannes 8 und Vers 48. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen bösen Geist hast? Die hatten also ansichtlich scheinbar nicht allzu große Liebe für die Samariter, wie wir ja wissen. Vers 52. Da sprachen die Juden zu ihm, nun erkennen wir, dass du einen bösen Geist hast, also dass du einen Dämon hast, dass du besessen bist. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sprichst, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Sie konnten nicht verstehen, vielleicht wollten sie nicht verstehen, was Christus hier sagte. Und so haben sie reagiert, indem sie böse, bitterböse, gemeine, hinterhältige und arglistige Anklagen vorbrachten. Das Gleiche wurde über Johannes den Täufer gesagt, in Matthäus Kapitel 11. In Matthäus Kapitel 11. Und lesen wir Vers 18. Johannes ist gekommen, er aß nicht und er trank nicht, jedenfalls nicht das, was man so meinte, dass er essen und trinken sollte. Und so sagen sie, er ist besessen. Er lebte anders, als wie man sich das vorstellte, von daher muss er ja besessen sein. Von daher muss er ja von bösen Geistern irgendwo inspiriert sein oder vielleicht sogar die haben, weil man nicht so gelebt hat, nicht so gelehrt hat, nicht so gedacht hat, nicht so gesprochen hat, wie man sich das so vorstellte. Und wir hatten eben bereits gelesen, dass Christus sagte, wenn sie den Meister Beelzebul genannt haben, wie viel mehr euch, seine Hausgenossen. Also wir sollten auch insoweit nicht verwundert sein, wenn solche bitterbösen Anklagen uns gegenüber erhoben werden, wenn wir stark sind und stark bleiben, der Wahrheit gemäß zu leben. Wir sollten eines begreifen. In 1. Korinther Kapitel 10 und in Vers 13. Denn schauen Sie, diese Dinge geschehen ja nicht ohne Gottes Wissen. Diese Dinge geschehen ja keineswegs, ohne dass Gott sie zulässt. Und in 1. Korinther 10 und Vers 13, da heißt es hier, bisher hat mich oder euch nur menschliche Versuchung getroffen. Versuchung oder auch Prüfung. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt oder auch prüfen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung, die Prüfung, so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Nun, die neue Lutherbibel 2009, die schreibt, dass er auch den Ausgang schaffen wird für diese Versuchung, für diese Prüfung, sodass ihr sie ertragen könnt. Er wird uns den Ausweg, diesen Ausgang zeigen, den wir natürlich dann auch annehmen müssen. Er wird nicht zulassen, dass wir über unsere Gebühr geprüft werden oder versucht werden, sodass wir es dann nicht schaffen könnten. Wenn wir eine Prüfung haben in unserem Leben oder eine Versuchung, dann können wir die Gewissheit haben, dass wir sie bestehen können, bekämpfen können, überwinden können, weil Gott auf unserer Seite ist. Und das bringt mich jetzt zu der folgenden Frage. Wie reagieren wir, wenn wir stark bedroht werden, belastet werden, angeklagt werden, Schwierigkeiten haben, vielleicht mit unseren Familienmitgliedern, Freunden, ehemaligen Freunden, Arbeitskollegen, Schulkameraden, Studenten, die mit uns studieren, was auch immer der Umgang sein mag? Reagieren wir, wie die Apostel in Apostelgeschichte 5 reagiert haben. Apostelgeschichte 5 und lesen wir einmal Vers 41. Apostelgeschichte 5 und Vers 41. Die wurden jetzt geschlagen von denen, die meinten, sie müssten den Aposteln widerstehen. Und sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Wenn wir an würdig sein denken, denken wir vielleicht vielfach an die Aussage, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden, betet darum, dass ihr würdig werdet, diesem allen zu entfliehen, der großen Trübsal zu entgehen. Aber haben wir auch daran gedacht, dass hier davon die Rede ist, dass wir würdig erachtet werden, für Christus zu leiden? Und die freuten sich als Reaktion hierauf. Die freuten sich, weil sie anerkannten, Gott hat uns als würdig angesehen, für Christus zu leiden. Schauen Sie, das ist eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Reaktion, als mit Wehmut und Selbstmitleid sich sein Leben zu betrachten. In 1. Petrus Kapitel 4 wird etwas Ähnliches gesagt. 1. Petrus Kapitel 4 und lesen wir Vers 14. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Mit anderen Worten, wir sind ja das Gegenpol, sagen wir einmal, zu den Mächten dieser Welt. Und wenn wir geschmäht werden aufgrund des Einflusses derer, die die Welt beherrschen, dann deshalb, weil der Geist Gottes auf uns ruht. In Vers 16. Leidet aber jemand als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Ist das unsere Reaktion? Gott zu ehren, wenn wir leiden müssen als Christen. Kapitel 3 und Vers 14. Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig, fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen, erschreckt nicht. Im Gegenteil, wie Christus sagte, springt vor Freude, weil ihr verfolgt werdet, weil ihr wisst, dass ihr dann würdig seid in Gottes Augen, dass ihr Verfolgung erleiden könnt. Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5. Ich sage keineswegs, dass es immer einfach ist, wenn man durch Verfolgung gehen muss. Und ich spreche hier aus Erfahrung. Aber das sind so diese Prinzipien, die man sich vor sich legen soll, an die man denken soll, wenn solche Dinge geschehen. Vielleicht auch von Menschen, von denen man es nicht erwartet, die einen dann auf falsche Weise beschuldigen, auf solch grausame Weise beschuldigen, dass andere das gar nicht fassen können und sagen, nee, der Herr Link, der muss irgendwo was falsch verstanden haben, denn so etwas kann doch jemand nicht sagen. Ja, so etwas kann jemand schon sagen. Matthäus Kapitel 5 und Vers 10. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen, und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Das muss ich mir jetzt klar machen. Ich bin also jetzt selig zu preisen, dass Menschen über mich gelogen haben und lügen. Das Gleiche gilt für sie. Seid fröhlich und getrost, Vers 12. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Nicht, dass wir in den Himmel eingehen, wie wir noch besprechen werden, sondern der Lohn ist im Himmel und den wird Jesus Christus bringen, wenn er auf diese Erde zurückkommt. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Schlagen wir Jakobus Kapitel 5 auf. Jakobus Kapitel 5 und in Vers 13. Leidet jemand unter euch, der bete. Das ist eine weitere Reaktion. Zunächst einmal Freude zu zeigen, sich nicht zu schämen, zu erkennen, dass man jetzt würdig ist, für Christus zu leiden, aber auch natürlich zu beten. Um Gottes Hilfe zu beten, um die Kraft zu beten, das durchstehen zu können, auf diese Weise reagieren zu können, wenn wir Leid erfahren müssen. Schauen wir uns auch 1. Korinther Kapitel 4 an. Eine weitere richtige Reaktion, wenn wir durch Leiden gehen, auch durch Verfolgung gehen, die durch andere uns gegenüber gebracht wird. 1. Korinther 4 und Vers 12. Wir mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit, man schmäht uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Nicht wir zahlen mit gleicher Münze heim, nicht wir werden denen mal die Leviten lesen, das ist so die erste menschliche Reaktion, mit Sicherheit. Nein, Paulus sagt, wir leiden, aber es geht hier natürlich, der Zusammenhang ist, wir leiden für Gott. Wir leiden, weil wir das tun, was richtig ist. Und dann erdulden wir das, weil Christus hat es auch erduldet. Er hat ja auch nicht gescholten, als er gescholten wurde. 2. Korinther, Kapitel 12. 2. Korinther, Kapitel 12. Und lesen wir Vers 26. 2. Korinther 12 und Vers 10. 2. Korinther 12 und Vers 10. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten. Um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Mit anderen Worten, er weiß, dass Gott da ist, ihm zu helfen. Aber er ist guten Mutes, er hat die Zuversicht, er hat die Hoffnung, er hat die Gewissheit, dass er das durchmachen kann und dass er nicht verlassen ist von Gott. Und so lesen wir immer und immer wieder, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Christi, wenn wir durch Verfolgungen gehen müssen. Gott wird da sein, Christus wird da sein, uns zu helfen. Das als Vorbemerkung sozusagen, um klarzustellen, dass der Schutz, auf den wir jetzt eingehen werden, während der großen Trübsal, nicht Selbstzweck als solcher ist. Denn wir müssen schon Verfolgung leiden. Wenn wir keine Verfolgung erleiden in diesem Leben, dann sind wir nicht wirklich sehr zielbewusste und verantwortungsbewusste Christen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wenn Sie den christlichen Lebensweg ohne Kompromiss gehen wollen, dann werden Sie Verfolgung erleiden. Aber es kommt eine große Trübsal, eine schreckliche Zeit. Und wir lesen hierüber in Matthäus Kapitel 24. Die hat es bislang noch nicht gegeben. Ich meine, einige meinen, das sei alles schon bereits geschehen. Das ist keineswegs der Fall. Es ist eine Endzeit-Prophezeiung. Matthäus 24 und Vers 21. Was sagt Christus hier? Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein. Oder wie die Lutherbibel 2009 schreibt, eine große Trübsal. Wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Das ist noch Zukunft. Eine große Trübsal, Daniel 12 und Vers 1, beschreibt die gleiche Zeit. Daniel 12 und im Vers 1. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen, denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Schutz ist prophezeit und letztendlich auch Errettung oder die Tatsache, dass man vor dem Menschensohn stehen kann, aufrecht stehen kann, wenn er zurückkommt. Denn das ist etwas, was uns Lukas Kapitel 21 sagt. Lukas 21, die Verse 34 bis 36. Hütet euch aber, das ist die Warnung, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen. Und dieser Tag, der Tag der Wiederkunft Christi, nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Dass ihr stark werdet, zu entfliehen. Die Lutherbibel 2009 schreibt, dass ihr würdig geachtet werdet, all dem, was geschehen soll, zu entfliehen und dann vor dem Menschensohn zu stehen. Und diese Prophezeiung, dieses Gebet, dass wir als würdig erachtet werden, diesem allen zu entfliehen, bezieht sich ganz eindeutig auch auf die große Trübsal. Wir lesen dies in Offenbarung Kapitel 3 und Vers 10. Hier wird Schutz prophezeit für einige in Gottes Kirche zur Zeit der Endzeit. Offenbarung 3 und Vers 10. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Es gibt hier verschiedene Übersetzungen, die das noch etwas deutlicher machen. Zum Beispiel schreibt die Moffat-Bibel, ich werde dich sicher bewahren. mit anderen Worten schon eingehen auf den Ort der Sicherheit, der später in der Bibel erwähnt werden wird. Und die Living Bible schreibt zum Beispiel, ich werde dich schützen vor der Zeit der großen Trübsal und der Versuchung. Bevor ich auf eine sehr bekannte Stelle in Offenbarung 12 eingehe, zunächst auch eine weitere Bemerkung über einige Stellen im Alten Testament, die ebenfalls einen solchen Schutz für die Endzeit prophezeien. Zunächst einmal schauen wir uns das Buch Zephania an. Ein Buch im Alten Testament, Zephania. Das Wort Zephania bedeutet wörtlich, der Herr verbirgt. Der Herr verbirgt. Und in Zephania Kapitel 2 und in Vers 3, da lesen wir, suchet den Herrn, alle ihr Elenden im Lande oder ihr Demütigen im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Also Demut kann man nie genug haben, ist die Idee. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tage des Zornes des Herrn. Wie gesagt, Zephania heißt, der Herr verbirgt. So, vielleicht könnt ihr euch bergen vor dem Zorn des Herrn. Vielleicht auch schon vor dem Zorn Satans, während der Zeit der großen Trübsal. Es geht darum, dass wir beten sollen, dass wir würdig erachtet werden, vor diesen Zeiten beschützt zu werden. Aber es geht nicht nur darum, dass wir darum beten sollen. Es geht darum, dass wir die Kraft erhalten, es auch dann so zu bewerkstelligen, sodass Gott uns in der Tat als würdig erachten kann. Die Lutherbibel 2009 übersetzt die Stelle in Zephania 2 so, dass sie sagt, vielleicht werdet ihr am Tage des Zornes des Herrn bewahrt werden. Also auch hier wiederum wird diese Bewahrung deutlich. Aber König David hat auch über den Schutz gesprochen und auch im Hinblick auf die Endzeit. In Psalm 31. In Psalm 31. Und lesen wir Vers 21. Du birgst sie in deinem Schutz vor den Rotten der Leute. Du deckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. Wiederum auch hier, die Lutherbibel 2009, du birgst sie heimlich in deinem Schutz. Und ähnlich in Psalm 27 und in Vers 5. Psalm 27 und Vers 5. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Wo es heißt, er birgt mich im Schutz seines Zeltes, auch hier wiederum die Lutherbibel 2009, er birgt mich heimlich im Schutz seines Zeltes. Es ist interessant, dass diese Heimlichkeit auch eine Bedeutung hat, die wird nämlich immer wieder dann erwähnt. Wenn wir uns das Buch Joel anschauen, Kapitel 4, dann finden wir eine weitere Prophezeiung, eine weitere Ermahnung, Joel Kapitel 4 und in Vers 14. Es würden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung, denn des Herrn Tag ist nahe im Tal der Entscheidung. Und jetzt achten wir so auf den Zeitpunkt. Sonne und Mond werden sich verfinstern und die Sterne halten ihren Schein zurück. Und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde erbeben werden. Aber seinem Volk wird der Herr eine Zuflucht sein und eine Burg den Israeliten. Menge schreibt hier eine feste Burg den Israeliten. Eine Zuflucht sein, ein Schutz sein. Wir kennen ja das berühmte Lied, eine feste Burg ist unser Gott. Eine Stelle, die auch aus dem Psalmen her geleitet wird. Gott wird seinem Volk, diejenigen, die würdig erachtet werden, zu dem Zeitpunkt allem entfliehen zu können, eine feste Burg sein, eine Zuflucht sein, Zuflucht gewähren. In Jesaja 33 finden wir eine weitere Stelle. Jesaja 33, die Verse 15 und 16. Jesaja 33 und Vers 15. Wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist, wer schändlichen Gewinn hasst, und seine Hände bewahrt, dass er nicht Geschenke nehme. Wer seine Ohren zustopft, dass er nichts von Blutschuld höre. Und seine Augen zuhält, dass er nichts Arges sehe. Der wird in der Höhe wohnen. Und Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Menge schreibt, Zuflucht sein. Sein Brot wird ihm gegeben Sein Wasser hat er gewiss. All diese Stellen deuten klar und deutlich auf Schutz hin, auf Zuflucht, auf Bewahrung vor der Zeit der großen Trübsal. Nun schauen wir uns die Stelle in Offenbarung 12 an, die ich eben kurz angedeutet habe, die ganz klar diesen Schutz näher beschreibt. Offenbarung 12, die Verse 13 bis 17. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat, dieser große Zorn. Das ist die große Trübsal. Es ist der Zorn Satans. Und als der Drache sah, der Drache, eine Bezeichnung für Satan, den Teufel, er wurde vorher in Vers 9 als der Drache beschrieben, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, die die ganze Welt verführt. Also als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, da verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Nun, auf diese Stellen werden wir noch ganz detailliert eingehen. Aber es ist interessant, dass hier von einem Ort gesprochen wird, in Vers 14, wo sie ernährt würden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Dieser Ort wurde von Gott vorbereitet, könnte man sagen. Die New International Version schreibt hier, dass es dies ein Ort ist, an dem man geschützt wird und beschützt wird. Es geht hier um 3,5 Jahre. Die Zeit wird vielfach mit einem Jahr gleichgesetzt. Und so lesen wir hier, dass ein Ort beschrieben wird, zu dem gewisse Menschen von Gott beschützt gelangen werden, hier auf dieser Erde. Ein Ort, wo sie ernährt werden sollten. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Die Amplified Bible sagt, es geht hier um einen Ort, wo sie sicher sein werden und wo sie bewahrt werden und wo sie ernährt werden. Alles diese Ausdrücke, die wir eben schon in anderen Stellen der Bibel gesehen haben. Nun, die Frau, um die es hier geht, ist natürlich auch symbolisch zu sehen. In Offenbarung 12, Vers 1 wird die Frau beschrieben wie folgt. Da heißt es, es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Die 12 Sterne deuten natürlich auf die 12 Stämme Israels hin. Die Frau zunächst einmal symbolisch für Eva, natürlich die Mutter aller lebenden Menschen. In 1. Mose 3, Vers 15 wird sie erwähnt, aber dann auch für die alttestamentliche Kirche. Die wird ja auch zum Beispiel als die Kirche oder das Israel, die Versammlung in der Wüste beschrieben. So dann natürlich für Maria, die Mutter von Christus, die ja nun das Kind geboren hat, den Knaben geboren hat. Und letztendlich nach der Auferstehung und der Himmelfahrt von Christus, symbolisch für die gesamte neutestamentliche Kirche. Denn die gesamte neutestamentliche Kirche wird oft mit einer Frau verglichen. Es gibt da einige Stellen, die ich Ihnen zeigen könnte. Schauen wir uns kurz Epheser Kapitel 5 an. Epheser Kapitel 5 und angefangen Vers 22, wo eine sehr interessante Parallelität dargestellt wird, eine Symbolik, wo die Frau beschrieben wird, eine buchstäbliche Frau, und dann verglichen wird mit der Kirche Gottes und Jesu Christi. Epheser 5, angefangen Vers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen, nun wiederum, solange wie es nicht dem Wort Gottes widerspricht. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Und so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Und darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, an seiner Frau hängen, die zwei werden ein Fleisch sein. Vers 32, das Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Und darum auch ihr, und jeder habe lieb seine Frau für sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Schauen Sie, wenn ein Mann seine Frau wirklich liebt, wie sich selbst, dann hat die Frau auch keine großen Schwierigkeiten, den Mann zu ehren. Mangelnde Ehrerbietung hängt auch vielfach davon ab, dass der Mann eben seine Frau nicht so liebt, wie er sie lieben sollte. Und dann ist es auch schwer, jemanden zu ehren, der sich als nicht ehrwürdig erweist. Aber hier geht es darum, dass hier ein Vergleich stattfindet zwischen der Frau und der Kirche. Und wenn hier in Offenbarung von der Frau gesprochen wird, der geholfen wird von Gott, dann bezieht sich dies natürlich auf die neutestamentliche Kirche. 2. Korinther 11 und lesen wir Vers 2. 2. Korinther 11 und Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt, besser vertraut, mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Das ist die Frau, die beschützt wird am Ort der Sicherheit. Wir können weitere Stellen sich nachher durchlesen. In Matthäus Kapitel 25 wird von den 10 Jungfrauen gesprochen, 5 Törichte, 5 Weise, auch wiederum die gleiche Analogie. Und dann in Galater 4 und Vers 26 wird von Jerusalem gesprochen, die oben ist, im Himmel. Also mit Antworten wird sie hier mit der Mutter beschrieben, diese geistliche Analogie wiederum, denn unsere Namen sind aufgeschrieben im Himmel. Und solange wir unsere Namen aufgeschrieben sind im Himmel, im Buch des Lebens, werden wir, wenn Christus zurückkommt, auferweckt werden zu ewigem Leben. Aber wir sehen hier, kehren wir zurück zu dem Buch der Offenbarung in Kapitel 12, wo hier diese Stelle beschrieben wird, wo es diesen Ort gibt, der von Gott vorbereitet wurde, bevor dann die Frau dorthin gelangt. Wir haben gelesen, dass auf dem Weg dorthin der Drache Wasser oder wie eine Flut verglichen, nach dieser Frau ausspeit, um die Frau zu töten. Nun, was ist mit diesem Wasser, mit dieser Flut gemeint? Nun, vielfach wird in der Bibel eine Armee oder eine Menge von kriegerischen Menschen, die da weisen, andere zu verfolgen, mit Wasser verglichen. Zum Beispiel Jeremia Kapitel 47 wäre eine Stelle, auf die man hier verweisen kann. Jeremia 47, die Verse 2 und 3. Jeremia 47 und Vers 2. So spricht der Herr, siehe, es kommen Wasser heran von Norden, die zum reißenden Strom werden und das Land überfluten und was darin ist, die Städte und die darin wohnen, dass die Leute schreien und alle Einwohner im Lande heulen. Und vor dem Stampfen ihrer starken Rosse, also es geht hier nicht um buchstäbliches Wasser, sondern eine buchstäbliche Flut, es wird hier eine Armee beschrieben, die aus dem Norden kommt. Der König des Nordens wird sie anführen. Und die wird also mit Waffen oder vielmehr mit Wasser beschrieben, aber das sind waffentragende Menschen. Vor dem Stampfen ihrer starken Rosse, die dahertraben, Vers 3, und vor dem Rasseln ihrer Wagen und dem Poltern ihrer Räder, werden sich die Väter nicht umsehen nach den Kindern, so verzagt werden sie sein. Also es geht hier um Krieg. Es geht hier um eine Armee. In Daniel 9, Vers 26, eine weitere Stelle, die diese Armee, sagen wir einmal, mit Wasser vergleicht. Daniel 9 und Vers 26. Nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nichts mehr sein. Oder besser und ohne Richterspruch ausgerottet werden. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören, aber dann kommt das Ende durch eine Flut. Und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Also hier wiederum auch eine Flut oder viel Wasser, was also hier dann zur Zerstörung dient. Und so hat also hier auch Satan, der Drache, vor, die Frau zu vernichten durch Wasser. Die Frau, die sich auf dem Weg hin zum Ort der Sicherheit befindet, damit die dort nicht hingelangt. Nun, es gibt aber auch noch eine weitere Möglichkeit, das Wasser zu beschreiben. Denn vielfach ist es auch so, dass Satan falsche Mitglieder, in Anführungszeichen jetzt Mitglieder, in die Kirche Gottes bringt, um die Kirche von innen zu zerstören. Und die werden nämlich auch vielfach mit Wasser beschrieben. Zum Beispiel 2. Petrus Kapitel 2 zunächst einmal die Tatsache, dass es falsche Mitglieder geben wird. Ich setze das Wort Mitglieder in Anführungszeichen, weil sie nicht wahre Mitglieder sind. Die haben scheinbar in keinster Weise den Heiligen Geist überhaupt jemals gehabt. Nun, einige mögen ihn gehabt haben, ihn wieder verloren haben. Oder sie unterdrücken ihn, das kann auch passieren. Aber in 2. Petrus 2, Vers 1, da lesen wir, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, und die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Ja, ein schnelles Verderben ist prophezeit für solche Menschen. Das Problem ist nur, dass einige sich verleiten lassen. In Judas, die Verse 4 und 5. Judas, Vers 4. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifungen und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Ich will euch aber erinnern, obwohl ihr dies alles schon wisst, dass der Herr, nachdem er dem Volk das eine Mal aus Ägypten geholfen hatte, das andere Mal die umbrachte, die nicht glaubten. Nun, Gott hat die dann umgebracht, die nicht glaubten. Interessant ist, wie wir gleich sehen werden, wie das geschehen ist. Auch in 2. Samuel 22. In 2. Samuel 22 lesen wir Vers 5. Es hatten mich umfangen die Wogen des Todes und die Fluten des Unheils erschreckten mich. Also hier wird auch wiederum eine Flut oder viel Wasser mit Unheil gleichgesetzt. Aber es geht hier nicht um eine buchstäbliche Flut in dem Sinne, was David hier beschreibt. Es ging hier tatsächlich auch wiederum um Menschen, die sich gegen ihn verschworen hatten. Vielfach wird nämlich das Wort Wasser auch für Menschen angewandt, die aber natürlich nicht unbedingt jetzt im Zusammenhang stehen mit solchen, die Gottes Wort lehren und lernen und danach leben. Offenbarung Kapitel 17 und Vers 1. Es kam einer von den sieben Engeln, die 7 Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Nun, was ist mit diesen vielen Wassern gemeint? Wir finden die Erklärung in Vers 15. Und sie sprach zu mir, er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Also viele Menschen. Nun, wir hatten gesehen, als jetzt Satan diese Flut ausspeit aus seinem Rachen, um die Frau zu verderben, dass es dann heißt, die Erde tat ihren Mund auf und verschlang diese Flut. Nun, das erinnert in der Tat an 4. Mose 16. Und denken wir daran, dass wir gelesen hatten, dass Gott sagte, er hat dann die Menschen, die nicht glaubten, die nicht gehorsam waren, die ihn verleugneten, gegen ihn rebellierten, umgebracht. Schauen wir, wie er das getan hat hier in 4. Mose 16. 4. Mose 16 und angefangen in Vers 31. 4. Mose 16 und Vers 31. Und als er alle diese Worte beendet hatte, da zerriss die Erde unter ihnen und tat ihren Mund auf. Schauen Sie, die gleiche Formulierung. Tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Sippen, mit allen Menschen, die zu Korach gehörten und mit all ihrer Habe. Mit anderen Worten, Sie starben dadurch, dass die Erde ihren Mund auftat. Man kann ja heute an solche Phänomene denken, wo wirklich da sich die Erde öffnet und Menschen dann tatsächlich verschlingt, die da hineinfallen, diese Grube dann, die dann geöffnet wird, diesen Schlund. Also es kann durchaus sein, dass hier es um Armeen geht, die Satan benutzt, um die Frau zu verfolgen, die sich auf dem Ort der Sicherheit befindet. Es kann eben auch um Menschen gehen, die sogar gegenwärtig sind oder vielleicht gegenwärtig waren, in der Kirche waren, ausgeschlossen wurden, vielleicht die Kirche in Rebellion, in Wut verlassen haben, jetzt hinter denen her sind, um da großes Unheil zu bewirken. Wie auch immer, Gott wird zusehen, dass dies die Flucht der Frau zum Ort der Sicherheit nicht verhindert. Satan wird versuchen, die fliehende Frau zu verfolgen. Alles dies, wie wir klar und deutlich sehen können aus diesen Stellen, geschieht auf der Erde. Geschieht keineswegs irgendwie im Himmel. Und der Schutz, der den Menschen, einigen Menschen in Gottes Kirche offenbart wird, versprochen wird, wird kein Schutz sein, der im Himmel stattfindet, sondern hier auf Erden. Nun, das bringt mich zu der Idee der sogenannten heimlichen Entrückung. Denn einige sagen ja, dass bevor die große Trübsal beginnt, es eine sogenannte heimliche Entrückung geben soll. Also Menschen, wahre Christen, die werden jetzt von der Erde entrückt, in den Himmel gebracht, wo sie dann während der Zeit der großen Trübsal beschützt werden im Himmel, aber nicht auf Erden. Und diejenigen, die dann zurückbleiben hier auf Erden, das werden dann diejenigen sein, die verfolgt werden von Satan und seinen Dämonen und den falschen Regierungsleuten, die dann herrschen werden. Aber schauen Sie, die Idee der falschen Entrückung, die war der frühen neutestamentlichen Kirche in keinster Weise bekannt. Aber eine Stelle wird hier immer angeführt, in 1. Thessaloniker Kapitel 4, die angeblich sagen soll und beweisen soll, dass es eine heimliche Entrückung geben wird. 1. Thessaloniker Kapitel 4 und angefangen Vers 13. Da sagt nämlich Paulus Folgendes: Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die, die entschlafen sind, der Tod wird immer und immer wieder mit einem Schlaf beschrieben, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt und wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen, und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit, und so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Die Idee ist, man wird jetzt heimlich entrückt, heimlich von der Erde hin zum Himmel transportiert. Also irgendwo Christus kommt und wir treffen ihn dann jetzt in den Wolken, aber das geschieht alles heimlich. Und wir werden dann in den Himmel transportiert durch diese heimliche Entrückung und sind dann während der Zeit der großen Trübsal im Himmel. Aber das ist etwas, was die Bibel keineswegs lehrt. Und schauen Sie, diese ganze Idee der heimlichen Entrückung, die gab es im frühen Christentum in keinster Weise. Die kam erst so im 16. Jahrhundert auf. Und die kam auf so im Jahre 1830 noch einmal. Im 16. Jahrhundert war es nur ein sehr vages Konzept. Aber im Jahr 1830, da war es auf einmal eine göttliche Inspiration. Und da gab es also Menschen, die gesagt haben, der Heilige Geist hat denen jetzt offenbart, dass Christus zurückkommen wird, und zwar in ihren Tagen. Und dass, wenn er zurückkommen wird, zunächst einmal man heimlich entrückt wird in den Himmel. Und dann würde er sich später dann in sichtbarer Form manifestieren, aber es käme dann also zu zwei Erscheinungen oder Wiederkünften von Jesus Christus. Das ist in keinster Weise das, was die Bibel lehrt. Schauen Sie, in Hebräer Kapitel 9, Vers 28 wird etwas über die Wiederkunft Christi beschrieben. Hebräer Kapitel 9, und in Vers 28, da lesen wir, Christus ist einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Die Gute Nachricht Bibel schreibt, wenn er zum zweiten Mal erscheint, dann nicht wegen der Sünde, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Er kommt, um uns das Heil zu geben. aber es geht um ein einmaliges zweites Kommen. Nicht, dass er zweimal oder dreimal zweimal kommt. Davon ist in keinster Weise die Rede. Und dann kommt er auch nicht heimlich, wie ja die heimliche Entrückung es postuliert, sondern sichtbar. Sichtbar. Matthäus 24 lesen wir die Verse 21 bis 31. Matthäus 24 und angefangen in Vers 21. Es wird dann eine große Bedrängnis sein, eine große Trübsal, wie sie nicht gewesen ist, vom Anfang der Welt bis jetzt auch nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig oder gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Wenn aber jemand zu euch sagen wird, sieh, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre oder wo immer es möglich ist, kann man auch übersetzen, wie die Mengebibel es tut, auch die Auserwählten verführten. Sieh, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen werden, sie ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Sie ist drin im Hause, so glaubt es nicht. Hier wird jetzt die Wiederkunft Christi beschrieben, wie das geschehen wird. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Oder man kann auch übersetzen hier, wo das Aas ist, da sammeln sich die Adler. Sogleich aber nach der Bedrängnis, nach der großen Trübsal, jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern, der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne werden beim Himmel fallen, die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels. Davon haben wir eben gesprochen. Christus kommt, wir gehen ihm entgegen auf den Wolken, aber es ist gleichwohl eine sichtbare Erscheinung. Die Menschen werden das sehen können. Und sie werden ihn sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Oder man kann auch übersetzen mit dem hellen Posaunenschall oder dem großen Schall der Posaune oder einer Posaune. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Alle diese Stellen zeigen uns deutlich, dass Christus nicht heimlich zurückkommen wird, sondern sichtbar. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 7 sagt uns das Gleiche. Offenbarung Kapitel 1 und in Vers 7, wo auch hier wiederum von der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi geschrieben steht. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, man kann auch übersetzen, und sogar die, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinen Willen alle Geschlechter der Erde. Auch das hatten wir gerade eben gelesen. Und man kann noch eine weitere Stelle sich durchlesen, Apostelgeschichte 1. Schauen Sie, entweder spielt die Bibel ein komisches Spiel mit uns, dass sie da gewisse Dinge uns verschweigt und man braucht die Offenbarung des Heiligen Geistes durch solche, die total verwirrt waren, weil sie sagten, im Zeitpunkt, als sie das verkündet haben, da würde auch Christus wiederkommen, der ja nun nicht wiedergekommen ist. Aber in Apostelgeschichte 1 hören wir, was die Engel gesagt haben, als Christus gen Himmel fuhr, sichtbar. Gen Himmel fuhr. Apostelgeschichte 1 und Vers 10. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Und die sagten, ihr Männer von Galiläa, was seht ihr da oder was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Sie sahen ihn sichtbar gen Himmel fahren. Sie werden ihn oder wir werden ihn sichtbar wiederkommen sehen. Und alle Menschen, sogar die, die ihn durchbohrt haben, die dann leben werden, die werden ihn sichtbar wiederkommen sehen. Nichts in der Bibel spricht in irgendeiner Form von einer heimlichen Entrückung. Er kommt, um die große Trübsal zu beenden. Er hat ja gesagt, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch am Leben bleiben. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt werden. Er kommt, um das Reich Gottes auf Erden zu errichten. In Offenbarung Kapitel 11 lesen wir angefangen in Vers 15. Offenbarung Kapitel 11 und in Vers 15. Und der siebente Engel blies seine Posaune. Und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann heißt es hier in Vers 18, die Völker sind zornig geworden. Es ist gekommen dein Zorn und die Zeit, die Toten oder besser Völker, zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Sie kommen im Zeitpunkt des siebten Engels, der die Posaune bläst. Diese siebte Posaune. Markus Kapitel 13 und Vers 24. Markus 13 und Vers 24. Aber zu jener Zeit, nach dieser Bedrängnis oder der Trübsal, die Lutherbibel 2009 schreibt Trübsal, wird die Sonne sich verfinstern, der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Christus kommt im Zeitpunkt der letzten Posaune, die eben auch die siebte Posaune ist. Wir hatten das eben bereits gelesen, 1. Thessaloniker, wo es heißt, es wird die Posaune erscheinen. Welche Posaune? Die Posaune, die siebte. Und diese siebte Posaune wird auch in 1. Korinther 15 beschrieben. Schauen Sie, Christus kommt nicht zuvor. Er kommt nicht vor dem Schallen der siebten Posaune, um dann noch einmal irgendwo zu kommen. Wenn es die letzte Posaune ist, dann kann es danach nicht noch eine weitere geben. 1. Korinther, Kapitel 15. Und lesen wir die Verse 50 bis 52. Ich sage aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Es wird auch die Verweslichkeit nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick. Wann? Zur Zeit der letzten Posaune. Denn es werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden zum Zeitpunkt der letzten Posaune. Wie ich sagte, es kann nur eine letzte Posaune geben. Es ist die siebte Posaune, die der Engel, dieser siebte Engel, dann blasen wird. Und dann werden die Reiche Gottes werden. Mit anderen Worten, alle Reiche der Welt werden dann aufhören, in dem Sinne, dass Menschen nicht mehr über diese Reiche herrschen werden, sondern es wird Gott sein. Schauen wir uns dies noch einmal an in Offenbarung Kapitel 11 und Vers 15, wo es klar und deutlich formuliert wird. Offenbarung 11 und Vers 15, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist, wenn Christus zurückkommt, um das Reich Gottes hier auf Erden, die Herrschaft Gottes hier auf Erden zu errichten. Die Idee einer heimlichen Entrückung wird nirgendwo in der Bibel gelehrt. Aber wie wir in der nächsten Predigt sehen werden, hat diese Idee große Bedeutung, diese falsche Idee, hat große Bedeutung auch für eine falsche Vorstellung, was am Ort der Sicherheit geschehen wird. Denn wir werden uns in der nächsten Sendung, in der nächsten Predigt, sehr eindeutig mit dem Ort der Sicherheit befassen. Denn es gibt einen Ort der Sicherheit, es wird ihn geben. Gott bereitet ihn vor. Wenn die Frau von Satan verfolgt, an den Ort der Sicherheit gelangt, dann wird dieser Ort bestehen. Und wir werden uns sehr interessante Fragen stellen das nächste Mal. Wie zum Beispiel, wie werden diese Menschen, Gottes Volk, an den Ort der Sicherheit gelangen? Wir werden auch die Frage beantworten, wo ist dieser Ort der Sicherheit? Zumindest werden wir diese Frage behandeln. Wir werden auch die Frage behandeln, wer wird nicht beschützt werden und wer wird beschützt werden? Das sind Fragen, die die Bibel klar und deutlich behandelt. Und wir werden dies auch tun. Und es wird da einiges gesagt werden müssen, was vielleicht zu Missverständnissen Anlass geben könnte, möglicherweise auch zu Missverständnissen Anlass gegeben hat. Und es ist höchste Zeit, mit diesen Missverständnissen aufzuräumen. Aber noch einmal zum Abschluss Folgendes gesagt. Obwohl dieser Schutz vor der großen Trübsal von Gott uns angeboten wird, wenn wir uns würdig erweisen, sollte das nicht das Endziel unserer Betrachtungen sein. Das Endziel unserer Betrachtungen ist, dass wir würdig befunden werden, um vor dem Menschensohn gestellt zu werden, um in sein Reich eingehen zu können, als unsterbliche Geistwesen, als Gottwesen, als Mitglied der Gottfamilie. Das ist letztendlich das, worauf es ankommt. Und es wird in unserem Leben nichts geschehen, was zu schwer wäre für uns durchzustehen. Gott wird uns den Ausgang, den Ausweg zeigen, wenn es zu Prüfungen kommt, die vielleicht zu schwer sein mögen. Aber auch hier wiederum, vielfach meinen wir, das können wir nicht ertragen, aber wir sind vielfach weitaus stärker mit Gottes Hilfe und Gottes Geist in uns, als wir uns das vielleicht selber vorstellen mögen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.